ARD.
Mal angenommen, wir haben bessere Schulen.
Lernen wir dann mehr? Und was? Gibt's andere Schulfächer?
Moin, mein Name ist Justus Kliss.
Und ich bin Vera Wolfskämpf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir beide arbeiten hier im ARD-Hauptstadtstudio und im Tagesschau-Zukunftspodcast spielen wir immer ein Szenario durch. Heute geht es darum, wie und was wir in der Schule der Zukunft lernen.
Ja, Vera, und wir hören es ja immer wieder, Deutschland schneidet bei Bildungstests immer nicht so gut ab, zuletzt bei PISA sogar so schlecht wie noch nie.
Und das Problem, was auch dahinter steckt, ist seit Ewigkeiten das Gleiche. Bildung hängt vom Elternhaus ab. Und zwar in Deutschland mehr als anderswo. Mit gleichen Chancen auf Erfolg in der Schule sieht es also nicht so gut aus.
Ja, aber geht das nicht anders?
Wenn wir bessere Schulen hätten, könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
Deutschland hat den ersten Platz bei der PISA-Studie belegt. Erstmals erzielten Schülerinnen und Schüler unabhängig vom Elternhaus gute Leistungen beim Lesen und Rechnen. Bildungsforscher erklären das mit der Schulreform der letzten Jahre. Längeres gemeinsames Lernen und mehr individuelle Förderung haben zu dem Erfolg geführt.
Wow, PISA Platz 1. Nicht schlecht. Aber das klingt ehrlich gesagt nach einer Zukunft, die noch ziemlich weit weg ist. Aber auf jeden Fall ein Ziel, das alle erreichen wollen.
Ja, irgendwas muss sich ändern. Da sind sich alle einig. Denn in Deutschland hängt der Erfolg in der Schule von der Herkunft ab. Wir haben es schon gesagt. Die Studien, die gibt es zuhauf. Ein Vorteil ist zum Beispiel, wenn die Eltern gut Geld verdienen oder selbst Abitur gemacht haben oder studiert haben. Auch ob es zu Hause viele Bücher oder zum Beispiel Instrumente gibt, spielt eine Rolle. Und Vorteil ist auch, wer gute Kontakte im sozialen Umfeld hat.
Und Kinder, die das alles nicht haben, die haben eben schlechtere Chancen. Es fällt ihnen schwerer in der Schule. Und wenn man zum Beispiel auf die Abschlüsse guckt, da gibt es auch eine Zahl, die das ziemlich deutlich zeigt. Von benachteiligten Kindern schaffen nur rund 30% das Abitur. Von bessergestellten Kindern schaffen es 80%.
Das ist also eine Riesenlücke. Und Herkunft entscheidet über die Bildung in Deutschland stärker als anderswo. Das zeigt auch die PISA-Studie. Ist total ungerecht. Und deshalb gibt es Schulen, die wollen besser sein, das anders machen. Justus, du warst ja bei einem.
Ja, ich bin an die Heinz-Brandt-Schule in Berlin gefahren. Das ist eine Sekundarschule. 450 Schüler und Schülerinnen gehen da von der 7. bis zur 10. Klasse hin. Und Lars, Kasper und Max haben mich da rumgeführt.
Dann haben wir hier 2011 den Neubau noch ranbekommen. In dem sind jetzt Mensa und Bibliothek im unteren Teil, besonders wichtig für die Schüler.
Ja, und was ich da gleich gemerkt habe, als sie mich rumgeführt haben, die haben mir das alles total selbstbestimmt gezeigt. Da war keine Lehrerin dabei. Und die Jugendlichen übernehmen in ihrer Schule selbst Verantwortung.
Wir haben noch eine Schülerfirma. Ja, da gibt es halt Mittagsverkauf, werden halt Sandwiches, Lollis, also halt so kleine Snacks immer verkauft.
Ja, und das Besondere an der Schule, vor ein paar Jahren war das eine, auf die eigentlich niemand wollte. Das war so eine Hauptschule, Brennpunktschule mit vielen Schülern, die Lernschwierigkeiten hatten, aus sozial schwierigen Verhältnissen kamen. Das ist zwar immer noch so mit den Lernschwierigkeiten, aber jetzt ist es eine angesehene Schule.
Wie haben die das gemacht?
Ja, die Lehrerinnen und Lehrer haben sich zusammen mit der Schulleitung selbst vorgenommen, dass sie einen anderen Unterricht machen wollen und das ganze Schulleben anders gestalten wollen. Und wie genau das funktioniert, darüber habe ich mit der Schulleiterin Miriam Pech gesprochen.
Wir möchten im gemeinsamen Unterricht die Kinder individuell fördern nach ihren Stärken und Schwächen oder Bedarfen. Und da haben wir also bereit liegen, jetzt auch natürlich in digitaler Form, die Unterrichtsmaterialien in 3- bis 5-fach differenzierter Ausprägung.
Also von ganz einfach bis relativ schwierig.
Wenn man so will, ja. Da wir ja auch eine Schwerpunkt inklusive Schule sind, haben wir natürlich viele Kinder mit attestierten, sage ich jetzt mal, Lernbeeinträchtigungen. Und die kriegen dann Aufgaben nach dem, man nennt es mal sonderpädagogischem Rahmenlehrplan. Und die anderen kriegen dann auf Grundniveau oder erweiterten Niveau, je nachdem, welchen Schulabschluss sie anstreben.
Ah, also die kriegen nicht alle die eine gleiche Matheaufgabe, sondern vielleicht 5 verschiedene. Mhm. Aber dann können die das ja auch nicht gemeinsam mit der Lehrerin alle durchrechnen. Also gibt es dann da 5-mal verschiedenen Unterricht oder wie?
Ja, das funktioniert tatsächlich anders. Der Unterricht läuft da ein bisschen anders.
Die Kinder arbeiten relativ eigenständig an ihren Aufgaben, können sich also selber das Tempo wählen, selber den Zeitpunkt wählen, wann sie welche Aufgabe erledigen. Und das gibt der Lehrkraft dann also die Möglichkeit, auch individuell rumzugehen, zu fördern, zu besprechen und so weiter.
Also auch da dieses Selbstbestimmte, von dem du am Anfang ja gesprochen hast. Also kein reiner Frontalunterricht, der Lehrer steht vorn, alle schreiben mit.
Ja, der Vorteil ist, die Jugendlichen lernen in ihrer Geschwindigkeit und bekommen Hilfe, wenn sie nicht weiterkommen.
Deshalb ist es so wichtig, einen individualisierten Blick auf die Kinder zu haben. Das kann ich aber nur, wenn meine Lerngruppen auch überschaubar sind. Wir sind gerade so bei 17, 18 Kinder und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Das kann man alleine gut handeln, sage ich mal, ja, dass man auch wirklich alle im Blick hat. Man braucht gute Teamstrukturen, dass man sich austauschen kann mit seinen Kolleginnen und sagen, du hier, der Max, der ist ziemlich abgesackt, was ist denn da los?
Das heißt, keine Lehrerin und kein Lehrer ist allein gelassen mit seiner Klasse?
Genau, die arbeiten alle im Team, also alle. Und die treffen sich einmal die Woche mindestens, aber zu festgesetzten Zeiten. Und da kann das ganze Team dann über den Jahrgang auch sprechen und verhandeln. Das ist total wichtig.
Und zu diesen Teams gehören auch Psychologinnen und Schulsozialarbeiter. Mhm. Und das Ziel ist, dass sie ganz verschiedene Jugendliche mitnehmen können bei dem Lernstoff. Die ein bisschen länger brauchen und welche, die es auch schneller verstanden haben. Und deshalb sieht der Stundenplan auch anders aus, hat mir die Schulleiterin erklärt.
Natürlich gibt es Schulstunden, aber wir machen das eher in Blöcken. Also wir machen auf keinen Fall mehr 45-Minuten-Einheiten, weil wir die absolut unsinnig finden. Also die Fächer in so eine komischen künstlichen Einheiten zu pressen. Also 80-Minuten-Blöcke haben wir, wo auch mal individuell Pause gemacht werden kann. Aber manche arbeiten halt durch und so verteilt sich das über den Tag. Wir sind eine gebundene Ganztagsschule von 8 bis 16 Uhr. Und das ist dann wichtig, dass man also größere Einheiten schafft.
Klingt alles nach mehr Freiraum. Aber Noten und Tests, die gibt's schon.
Ja, aber die Schüler haben mir erzählt, auch da haben sie eben mehr Freiheiten. Es gibt so ein Zeitfenster, in dem sie einen Vokabeltest schreiben müssen. Aber ob das am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag ist, das können sie dann selbst entscheiden, je nachdem, wie fit sie sich im Stoff fühlen.
Das hätte ich mir echt damals auch gewünscht, wenn man mal nicht so konzentriert ist oder sagt, ich brauche noch 2 Tage für die Vokabeln.
Absolut. Aber klassische Schulfächer wie Mathe, Englisch, Geografie, die gibt es da natürlich auch. Aber es gibt auch eine Besonderheit an der Schule, eine spezielle Herausforderung, die sich die Jugendlichen selber suchen.
Was zum Beispiel?
Also zum Beispiel eine Woche im finnischen Wald überleben oder mit dem Fahrrad von Berlin nach Paris fahren.
Boah, das ist aber auch nicht gerade eine kleine Herausforderung.
Nee, Herausforderung halt, ne? Da, an der sie wachsen sollen. Und das müssen sie aber selbst planen und die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen sie dabei. Aber wenn sie das dann machen und mal in die falsche Richtung fahren oder in die falsche Richtung gehen, dann lassen die Lehrer die auch erstmal falsch laufen, weil es darum geht, eigenständig diese Erfahrungen zu sammeln.
Okay, so ein bisschen fit fürs Leben machen.
Genau, und es gibt noch mehr Angebote. An die Schule kommt regelmäßig eine Berufsberaterin und es gibt auch Kontakte zu Unternehmen, denn Miriam Pech findet es total wichtig, dass so ein Netzwerk um die Schule gebaut ist.
Moderne Schule ist eine Schule, die sich nach innen und außen öffnet. Das heißt also, sie holt Externe oder Menschen aus dem Umfeld, aus dem Bezirk, in die Schule rein. Das heißt, sie öffnet sich für andere Menschen, für andere Professionalitäten, für Interessierte, Kulturschaffende und so weiter und so fort. Und sie geht nach draußen. Ich denke nicht, dass das Haus Schule der einzige Lernort ist, sondern Kinder und auch Erwachsene lernen unheimlich in der Welt.
Okay, aber am Ende zählen ja trotzdem die Zeugnisse, so als Ergebnis. Kann man denn sagen, was das Konzept bringt?
Schon, an der Heinz-Brandt-Schule, an der ja auch viele Kinder mit Lernschwierigkeiten sind, haben im vergangenen Jahr fast alle einen Abschluss gemacht. Nur 1% hat es nicht geschafft. Viel besser als im Durchschnitt in Berlin, da machen nämlich 7% keinen Schulabschluss.
Also gut, ein Abschluss ist schon mal richtig wichtig. Aber wie viel haben sie gelernt? Kann man das irgendwie sagen, wie gut die sind?
Na, zumindest gehen 3/4 nach der 10. Klasse weiter aufs Gymnasium, hat mir Miriam Pech gesagt, und wollen da Abitur machen. Und das ist ein Erfolg, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, wie wir ja vorhin schon gehört haben.
Also es gibt einige Beispiele, wo es mit besserer Bildung für alle klappt. Aber in unserem Szenario, da müsste das ja überall funktionieren, dass wir bessere Schulen haben. Egal, wo du wohnst, egal aus welchem Elternhaus du kommst.
Genau, und das ist mit gerechten Chancen gemeint, ne? Dass man grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten hat und beim Lernen nicht von vornherein zurückbleibt. Aber wie kann das besser klappen?
Darüber habe ich mit Kai Marz gesprochen. Das ist nämlich sein Fachgebiet. Er ist geschäftsführender Direktor des DIPF-Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Er sagt, wir müssen die sozialen Ungleichheiten angehen, und zwar rechtzeitig. Denn oft wird erst in der Schule versucht, was zu ändern.
Das ist aber viel zu spät, weil die Ungleichheiten entstehen nicht da, wo sie sichtbar wären, sondern viel, viel früher. Weil nämlich die Kinder schon mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Wissensständen in die Schule kommen. Das heißt, wenn wir immer erst nur auf die Schule schauen und da die Ungleichheiten angehen wollen, dann wird es immer zu kurz greifen. Wir müssen früher anfangen, wir müssen in der frühen Bildung anfangen, da den Kindern Angebote machen, dass sie in die Kitas gehen, die Kitas so aufstellen, dass sie wirklich auch eben nicht nur den Betreuungsauftrag haben, sondern einen ganz klar definierten Bildungsauftrag.
Ja, ist ja irgendwie auch logisch, ne? Also wir müssen so früh wie möglich anfangen, das wissen eigentlich alle. Und deshalb gibt es ja inzwischen auch für alle Anspruch auf einen Kita-Betreuungsplatz.
Ja, Anspruch. Aber praktisch fehlt es überall an Plätzen.
Ja, es mangelt an Personal in den Krippen und Kindergärten. Das macht es schwer, die frühe Bildung zu stärken. Und bei der Qualität, da sind wir noch lange nicht am Ziel.
Ein Thema ist zum Beispiel die Sprache. Kinder mit Migrationshintergrund können oft nicht so gut Deutsch. Und Kai Marz, mit dem habe ich über ein positives Beispiel gesprochen, wie das nämlich in Hamburg gelöst wird.
Fast jedes Kind, ungefähr 95% der Kinder im Alter von 4,5 Jahren, durchlaufen einen Sprachtest. Und wenn dort eine Förderung diagnostiziert wird oder ein Defizit im sprachlichen Bereich, dann setzt obligatorische Förderung ein. Und damit haben die Kinder eine Zeit bis zum Beginn der Schule, ihre sprachlichen Kompetenzen so weit zu verbessern, dass sie dann auch wirklich dem Unterricht folgen können.
Ja, schlecht, wenn man jetzt Deutsch lernen erst noch in der Schule nachholen soll. Da ist es natürlich gerechter, mit gleichen Voraussetzungen zu starten.
Ja, im Moment ist es ja so, viele starten mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Ne? Und dann machen sie in der Schule auch noch verschiedene Fortschritte. Manche lernen eben schneller und manche langsamer.
Und das Ergebnis, das zeigt sich ganz klar am Ende der 4. Klasse. Da stehen Kinder aus Elternhäusern, die ein gutes Einkommen, eine hohe Bildung haben, besser da. Kinder aus benachteiligten Haushalten sind ein Jahr zurück, was Deutsch und Mathe angeht. Das steht im Bildungsbericht, der alle 2 Jahre veröffentlicht wird und an dem auch Kai Marz mitschreibt.
Also am Ende der Grundschule haben Kinder aus schwieriger sozialer Herkunft einen Rückstand von 1 Jahr beim Lernen.
Ja.
Das lässt sich doch nicht mehr aufholen.
Ja, und auch Kai Marz sieht es als großes Problem, wenn da nichts passiert.
Wenn Sie eine Klasse von 25 Schülern sich vorstellen und in der Klasse, in der Grundschule wird die Addition im Zahlenraum bis 100 behandelt und dann mit einer Klassenarbeit beendet. Und jetzt haben Sie von diesen 25 Kindern 5 Kinder vielleicht, die schreiben eine glatte 5 oder eine glatte 6, die haben nicht verstanden. Was passiert in aller Regel? Nicht in jeder Schule, aber was passiert in aller Regel? Die Klassenarbeiten werden geschrieben, sie werden zurückgegeben, sie werden berichtigt und in der nächsten Stunde fängt man möglicherweise mit der Multiplikation an. Die 5 Kinder, die die Addition nicht verstanden haben, werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch an der Multiplikation scheitern. Das heißt, wir müssen auch eine Verbindlichkeit aufbauen, dass wenn bestimmte Lernstände und Lernziele nicht erreicht werden, nicht einfach weiter so, sondern dann schauen, was braucht dieses Kind, was brauchen diese Kinder, damit sie überhaupt die Chance haben, dann halt auch dem Unterricht folgen können.
Wie geht das denn aus seiner Sicht überhaupt?
Ja, da nennt Kai Marz Kanada als Vorbild. Die schauen nämlich nicht nur am Ende, ob die einen es jetzt können und die anderen eben nicht, sondern die überprüfen regelmäßig, wo stehen die Kinder, was können sie, wo gibt's Probleme.
Die sammeln also mehr Daten.
Ja, werten sie aber auch aus und schauen dann eben, welche Förderung kann helfen. Und die gibt's dann auch gleich für die Schülerinnen und Schüler.
Also die Grundschule halbwegs gut abschließen, das ist in Deutschland ja auch deswegen wichtig, weil danach die Entscheidung ansteht, geht's aufs Gymnasium oder auf eine Gesamtschule.
Und genau dieses System schafft neue Ungleichheiten. Dann ist nämlich für die Kinder ein Weg eingeschlagen, da gibt es eben eine Vorauswahl. Und die Forschung zeigt, dass Kinder aus sozial weniger begünstigten Haushalten seltener aufs Gymnasium gehen. Und zwar selbst dann, wenn sie die gleichen Leistungen haben wie die Kinder aus den privilegierten Elternhäusern.
Ja, und wie es weitergeht, die Entscheidung treffen ja meistens Eltern und Lehrkräfte zusammen. Und Eltern, die kein Abitur haben, erwarten seltener, dass ihre Kinder aufs Gymnasium gehen. Und auch Lehrkräfte empfehlen das seltener, wenn ein Kind aus schwierigeren Verhältnissen kommt.
Ja, ich will noch mal sagen, es geht jetzt nicht darum, dass alle Abitur machen. Das ist auch nicht die Lösung, schafft andere Probleme. Aber dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, wenn sie dazu in der Lage sind, das sollte so sein. Und dafür hält der Bildungsforscher Kai Marz es für sinnvoll, wenn Kinder länger gemeinsam in einer Schule lernen.
Ja, letztendlich, wenn man sich die Schule malen könnte, dann wäre eine durchgehende Schule, an der die Kinder keine institutionellen Brüche erleben müssen, sicherlich eine, die Ungleichheiten abbauen würde. Gleichzeitig würde das aber erfordern, dass es eben wirklich ein gutes Konzept gibt, wie man mit unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten, mit unterschiedlichen Leistungsständen umgeht. Wenn wir von einer Schule der Zukunft sprechen, dann dürfen wir nicht nur den unteren Leistungsbereich in den Blick nehmen. Wir dürfen nicht nur die Bildungsungleichheiten in den Blick nehmen. Das ist wichtig und das sind eklatante Probleme, die wir seit Jahrzehnten im System haben und die müssten wir angehen. Aber wir haben genauso ein Problem im oberen Leistungsbereich. Auch hier sind wir im internationalen Vergleich nicht spitze, sondern wir müssten auch gucken, wie wir die Leistungsstärkeren auch besser fördern können.
Und dann könnten auch die Lernerfolge insgesamt besser werden. Also in unserem Szenario mit besseren Schulen, die alle mehr fördern, denen das Lernen leichter oder schwerer fällt, könnten wir bei der PISA-Studie tatsächlich besser abschneiden, wie vorhin in unserer Tagesschau-Meldung.
Ja, aber wenn die Schule sich besser an Bedürfnissen und Fähigkeiten orientiert, dann braucht es mehr Personal. Das hat ja das Beispiel der Heinz-Brandt-Schule in Berlin gezeigt.
Tja, und wenn wir da auf den Lehrkräftemangel insgesamt schauen, dann ist das echt ein Problem für unser Szenario. Kai Marz sagt auch, der Beruf muss attraktiver sein. Also zum Beispiel müssten Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit haben, sich wirklich um die Kinder zu kümmern. Und Verwaltungsaufgaben müssen andere übernehmen.
Sag mal, Vera, wenn wir in die Schule der Zukunft schauen, könnte da, wenn es an Lehrkräften fehlt, nicht auch digitaler Unterricht eine Lösung sein?
Na, teils, teils, findet jedenfalls Kai Marz.
Das wird nicht in der Grundschule der Fall sein. Aber wenn ich mir vorstelle, wie das in den Oberstufen aussieht, warum muss ein Kurs mit vielleicht 10 SchülerInnen 3-mal in einer Region angeboten werden? Kann man das nicht vielleicht machen, dass das eine Lehrperson macht, der von den Standorten wechselt und die anderen 2 sich sozusagen als Avatare dazuschalten? Also, dass man hier viel stärker versucht zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Wir schauen ja gerne nach Skandinavien. Dort sind solche Modelle aufgrund anderer Rahmenbedingungen schon lange in der Praxis, weil die Entfernungen viel zu groß sind, sodass man dann eben mit solchen hybriden Modellen auch arbeitet. Und da sehe ich in der Tat Potenzial. Aber das darf natürlich nicht so verstanden werden, dass man sagt, naja, Digitalisierung und KI ersetzt später mal die Lehrperson. Also es wird immer die Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden brauchen.
Also kein virtueller Lehrer, kein Avatar.
Gerade wenn es um individuelle Förderung geht, ist das vielleicht nicht die ideale Antwort.
Gerechte Bildung, die Politik will da auch was tun. Die Bundesregierung hat gerade ein Förderprogramm gestartet mit ordentlich Geld. Es soll das größte Bildungsprogramm im deutschen Schulwesen sein, das es jemals gab.
Nennt sich Start-Chancen-Programm. Und da gibt es Geld gezielt für Schulen, an denen viele sozial benachteiligte Kinder sind. Über 10 Jahre wollen Bund und Länder da 20 Milliarden Euro in die Schulen stecken.
Ja, und Geld investieren in Brennpunktschulen, das kann echt was bringen. Wir haben hier ein Beispiel in Berlin-Neukölln, die Rüdli-Schule. Da waren viele Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Viele konnten nicht richtig Deutsch, es gab Gewalt. Und die Lehrkräfte haben dann einen Brandbrief geschrieben und haben gesagt, Unterricht ist hier nicht mehr möglich, die Schule funktioniert nicht. Und dann hat Berlin da richtig viel Geld und auch Personal und Ideen reingesteckt. Neue Schulgebäude, eine Ganztagsschule draus gemacht, mehr individuelle Förderung. Und inzwischen ist es eine der gefragtesten Schulen in Berlin.
Mal angenommen, wir haben bessere Schulen. Wenn wir da in die Zukunft denken, haben wir uns gefragt, müssen wir nicht auch andere Dinge lernen?
Ja, schon. Also sowas wie Medien mehr, also so Social Media, aber auch was man mehr fürs spätere Leben braucht. Kochen, Hauswirtschaft, in Wirtschaftsrecht vielleicht mehr ins Thema Steuern eintauchen. Also das, was man halt auch in der Berufswelt mehr braucht als diese Stoffe, die wir jetzt in der Schule eingetrichtert bekommen.
Was ich mir noch mal wünschen würde, wäre wirklich Psychologie ein bisschen mehr drauf einzugehen. Und nicht nur mentale Gesundheit, aber auch Krankheiten oder Lernschwierigkeiten wie ADHS. Es entstehen auch einfach Diskriminierungen dadurch oder ach, der ist komisch, der ist doof, weil auch kein Wissen vorherrscht. Also die Kinder wissen gar nicht, was das ist oder wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, wenn man da mehr aufklären würde und lehren würde, dann würde sich allein das Klassenklima ändern und auch einfach zum allgemeinen Leben so miteinander wirklich gut beisteuern.
Definitiv ein Fach, wo man lernt, mit Steuern umzugehen. Wie man auch eine eigene Firma zum Beispiel gründen könnte. Definitiv auch, wie man ein Budget hat, wie man damit umgehen kann. Weil es gibt doch viele junge Leute, die verschuldet sind. Und das lernt man in der Schule nicht.
Ja, also es sind ganz viele praktische Fragen, die wir im Alltag brauchen. In manchen Schulen gibt es das ja, Kochen oder Wirtschaft. Aber in vielen Schulen spielt das nicht die große Rolle.
Das Praktische ist das eine, aber viele wünschen sich auch zeitgemäßere Inhalte. Also Social Media haben wir gehört oder mentale Gesundheit.
Ja, wie sieht die Schule der Zukunft aus? Diese Frage beschäftigt gerade viele Menschen. Letztes Jahr gab es eine Menge Demos unter der Überschrift Schule muss anders. Und da ging es auch um die Frage der gerechten Bildung, über die wir ja schon gesprochen haben, aber eben auch um neue Inhalte, also was Schülerinnen und Schüler lernen und dass sich das eben mehr an der Lebenswelt orientieren soll.
Dafür setzt sich auch das Netzwerk Wir für Schule ein. In der Corona-Pandemie haben die einen Hackathon veranstaltet, also gemeinsam Lösungen gesucht, wie Schule digital oder hybrid funktionieren kann. Und sie unterstützen jetzt weiter Schulen, die was ändern wollen. Und einer von ihnen ist Jürgen Rickert von Wir für Schule. Er war Lehrer, Schulleiter, an vielen Stellen im Bildungssystem aktiv. Und von ihm wollte ich wissen, wie er sich eigentlich die Schule der Zukunft vorstellt.
Es gibt keinen Unterricht. es gibt keine Fächer und es gibt auch keine Lehrkräfte, sondern es gibt Lehrgänge gelegentlich, um ein paar Grundkenntnisse zu erwerben. Das, glaube ich, ist notwendig. Ansonsten wird überwiegend Projekt- und aktionsbezogen gearbeitet. Das heißt, es gibt eine Kernfrage oder große Themen, an denen Jugendliche arbeiten. Und Lehrkräfte sind Projektbegleiter, sind Lernbegleiter.
Wäre also kein Stundenplan mehr mit Fächern wie Chemie, Geografie und Musik?
Nicht, wie sich das Jürgen Rickert vorstellt. Also es muss gewisse Grundlagen geben, klar. Nicht nur beim Rechnen, Schreiben, auch in anderen Fächern. Aber das meiste sollen die Kinder anhand von praktischen Fragen lernen.
Ist das reine Zukunftsmusik?
Es gibt schon viele Schulen, die mehr mit Projekten arbeiten. Aber auch eine Schule, die das als Modell in Reihenform ausprobiert. Das ist die Universitätsschule Dresden. Die macht das seit 4 Jahren als Schulversuch, der auch wissenschaftlich begleitet wird.
Okay, und die haben keine klassischen Schulfächer mehr?
Nee, die arbeiten nur in Projekten. Und zwar altersübergreifend. Also um mal ein Beispiel zu sagen, eine Gruppe sucht sich eine Forschungsfrage aus, zum Beispiel die Jüngsten, welches ist das gefährlichste Tier? Oder bei Klasse 4 bis 6 dann die Frage, was ist ein Atom? Und in der Oberstufe geht es um Ernährung oder um die Sprache. Der Welt.
Das hört sich für mich an, als wären das Fragen, die die Kinder auch wirklich interessieren.
Die sie sich auch selbst stellen. Das motiviert natürlich zum einen. Sie werden aber auch von den Lehrkräften unterstützt. Die heißen an dieser Schule Lernbegleiterinnen. Und dabei lernen sie dann eben auch was über die Fächer, die wir kennen. Also bei den Tieren geht es natürlich um Biologie, vielleicht auch Geografie. Und bei den Atomen um Physik und Chemie. Aber anhand praktischer Fragen. Und das findet Jürgen Rickert von Wir für Schule genau richtig.
Und die Fragen der Zukunft sind völlig andere als die der Vergangenheit. Also Klimawandel, die Erosion der demokratischen Werte, die Migrationsfragen etc. Es geht um Lösungen.
Wow, das sind aber auch echt große Fragen.
Ja, aber die, die uns auch im Leben wirklich beschäftigen. Und vielleicht wäre es am besten, wenn schon Kinder und Jugendliche lernen, sich da in Gruppen auszutauschen, über unterschiedliche Meinungen, über Lösungen. Und wenn sie eine Idee haben, wie man im Kleinen vor Ort was verändern kann, zum Beispiel Geflüchteten helfen, dann sollen sie das auch ausprobieren.
Also es klingt für mich jetzt nicht mehr danach, zum Beispiel stupide Geschichtsdaten auswendig zu lernen und aufsagen zu können. Also nichts mehr mit 333 bei Issos-Keilerei.
Also zumindest Jürgen Rickert hält das für Quatsch.
Also Geschichtsdaten kann ich heute wunderbar im Internet abfragen, wenn ich sie denn benötige. Wichtig sind Kontexte. Also zum Beispiel, was hat die Französische Revolution ausgelöst und was davon hat eine Überzeitlichkeit? Also das Aufbegehren gegen einen Staat, gegen etwas. Das könnte ein Modell auch für die Gegenwart und Zukunft sein. Aber wann die Französische Revolution nun ganz genau war, ob 1789 oder 1791, letztendlich spielt das für den Tatbestand ja gar keine Rolle.
Okay, also bei Geschichtsdaten verstehe ich das, aber bei chemischen oder mathematischen Formeln, die ich ja auch verstehen muss?
Ja, manche Dinge muss man lernen, das sagt auch Jürgen Rickert. Aber grundsätzlich sollte es in der Schule weniger um das Abfragen, richtig oder falsch gehen, sondern darum,
etwas zu entwickeln, wo ich mich mitgenommen fühle als Jugendlicher, in eine Lösung, die mich weiterbringt, die aber auch die Gesellschaft weiterbringt. Das heißt, es ist auch ein Stück weit gesellschaftliches Engagement. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Schule der Zukunft.
Unser Szenario heute, bessere Schulen in Deutschland. Was wir jetzt gehört haben, zeigt, dass sich einiges, eine ganze Menge sogar eigentlich, verändern müsste für eine gerechtere Bildung, für eine Schule der Zukunft.
Und in Deutschland gibt es einige Hürden, warum sich das Schulsystem nicht eben einfach so mal umkrempeln lässt. Zum einen ist das die föderale Struktur, also für die Bildung sind die Bundesländer zuständig und die machen das alle ein bisschen anders.
Ja, und dann kommt noch dazu, diese Aufteilung in Gymnasien und Gesamtschulen, die ist schon fest in unserer Gesellschaft verankert und da wollen viele eben dran festhalten aus unterschiedlichen Gründen.
Aber es gibt auch die Ansätze, wie Lernen, wie Schule ganz anders funktionieren kann, haben wir gehört. Und das Ziel, mehr gerechte Chancen für alle, am Ende ja auch bessere Lernerfolge, das wollen natürlich alle erreichen.
Bessere Schulen sind auf jeden Fall gut. Aber was, wenn wir es nicht so richtig hinkriegen?
Im schlechtesten Fall gibt es keine grundlegenden Reformen. Einzelne Schulen versuchen, ihren Unterricht umzugestalten. Aber das System verändert sich nicht. Ein Problem ist, dass Lehrkräfte überall fehlen. Deshalb ist es nicht möglich, Kinder individuell zu fördern. Wer aus schwierigen Verhältnissen kommt, hat weiterhin schlechtere Chancen. Das Elternhaus bleibt entscheidend für den Schulerfolg.
Es könnte aber auch ganz anders aussehen. Im besten Fall wird Bildung ab dem frühen Kindesalter gestärkt. Schon vor der Schule sprechen alle gut Deutsch und kein Kind startet mit Nachteilen. In der Schule kommen alle mit, weil sie in ihrem Tempo lernen können. Wer Probleme hat, bekommt Unterstützung. Auch die Leistungsstarken kriegen extra Förderung. So profitieren alle von besserer Bildung. Statt nur Dinge auswendig zu lernen, geht es in der Schule mehr um praktische Fragen und Lösungen für die Zukunft.
Justus, würdest du in so eine Schule noch mal gehen wollen?
Also ich bin grundsätzlich nicht gerne in die Schule gegangen, aber da habe ich tatsächlich kurz gedacht, wow, wenn Schule so sein kann, könnte das doch klappen.
Na dann, in der Zukunft sind wir noch nicht. Aber wie wir da hinkommen, da beschäftigt sich auch ein anderer Podcast damit. Und zwar Die Schule brennt, der Bildungspodcast von Bob Blume vom SWR. Und der befragt dort Expertinnen, was wir besser machen können. Lehrkräfte anders ausbilden, uns von anderen Ländern was abschauen, vielleicht auch mehr KI in der Schule einsetzen. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek.
Und ihr müsst uns keine Noten geben, aber ihr könnt uns natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr was schreiben wollt, dann an malangenommen@tagesschau.de.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.